Wann ist man eigentlich ein echter Bitcoiner? Und welche Frage könnte man Satoshi Nakamoto stellen? Darüber habe ich mit Philipp Balonis gesprochen, Autor eines Buches zum Thema. Wir haben uns getroffen, uns rausgesetzt an die frische Luft und ein wirklich spannendes Interview geführt. Und dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. So, ich bin jetzt hier mit dem Philipp Balonis. Der Philipp hat ein Buch geschrieben zu Bitcoin und mit dem Philipp will ich heute ein bisschen über sein Buch sprechen, aber auch über Bitcoin und eben Themen, die derzeit interessant sind im Space und die euch sicherlich auch interessieren. Wir fangen mal mit ganz grundlegenden Sachen an. Philipp hat in seinem Buch geschrieben, ich bin ein Bitcoiner. Und jetzt lese ich dir mal eine Stelle aus deinem Buch vor. Im Internet kursieren haufenweise Geschichten von jungen Bitcoin-Investoren, die bereits mehr als ausgesorgt haben. Coole Typen mit Lamborghinis, Strandhäusern und sogar Privatjets. Ist das ein Bitcoiner, Philipp, oder was ist ein Bitcoiner?
Ja, danke erstmal, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Naja, ich schreibe das eben deswegen, um diese Satire aufzuzeigen, dass in meinen Augen eben Bitcoiner was ganz anderes ist. Also ein Bitcoiner ist für mich erstmal jemand, der natürlich überzeugt von Bitcoin ist. Aber wenn man so im Space ein bisschen schaut, dann sind das eher sehr zurückhaltende Menschen, die langfristig denken und eben keine Lust haben, viel Geld für Luxusgüter auszugeben, weil sie eben an langfristigen Wachstum von Bitcoin glauben und sich immer wieder fragen, entscheide ich mich für einen Minimalismus und behalte damit meine Bitcoin-Anlage und kann diese langfristig halten und vom Wertwachstum profitieren oder kaufe ich mir jetzt einen Lamborghini oder was auch immer und habe damit eigentlich einen direkten Wertverlust. Deswegen ist ein Bitcoiner eigentlich aus meiner Erfahrung genau das umgekehrte Phänomen.
Okay. Und du machst da keinen Unterschied zwischen, bin ich jetzt jemand, der Bitcoin wirklich auf einer eigenen Wallet hält oder bin ich vielleicht jemand, der sich ein Zertifikat zum Beispiel holt, was mit Bitcoin hinterlegt ist. Ist das dann auch schon ein Bitcoiner oder ist das nur so ein halber oder wie siehst du das?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Definitionen. Ich denke, wenn man so auf Bitcoin-Meetups unterwegs ist und wirklich mit Leuten aus der Bitcoin-Bubble spricht, dann definieren die sich erst als Bitcoiner, wenn sie wirklich auch diese ganze Idee von Bitcoin auch wirklich leben. Und die Idee von Bitcoin ist eben finanzielle Unabhängigkeit, insofern, dass ich mich aus dem Bankensystem, aus dem institutionellen System rausziehe. Und das kann ich natürlich erst, wenn ich nicht mehr meine Wallet bei einer Börse habe, sondern eben meine eigene Wallet betreibe. Deswegen würde ich sagen, Bitcoiner ist für mich wahrscheinlich jemand, der wirklich eine eigene Wallet erst betreibt.
Okay, und dann beziehen wir es mal direkt auf dich. Wie bist du denn zum Bitcoiner geworden, wenn du das mal so kurz stichpunktartig umreißt?
Ja, kann ich gerne machen. Ich hatte schon immer ein Interesse für Finanzmärkte und bin eher durch den Weg von breit gestreuten ETFs in den Finanzmarkt reingekommen, habe dann rumexperimentiert, verschiedene Aktien mir angeschaut und bin dann irgendwann auf das Thema Bitcoin aufmerksam geworden, einfach aus einer Neugier am Finanzmarkt. Und der Punkt, an dem ich wirklich angefangen habe, mich mit Bitcoin aktiv zu beschäftigen, war tatsächlich, als jemand aus dem nahen Bekanntenumfeld bei mir mich danach gefragt hat, ob Bitcoin eine gute Sache ist, ob man da rein investieren sollte. Und ich hatte schon immer die Rolle, dass ich so ein bisschen Finanztipps verteilt habe. Und deswegen auch eigentlich aus einer reinen Stolzgeschichte für mich selber verstehen und erklären wollte, ja, was Bitcoin ist. Und dann habe ich mich nach und nach reingegraben.
Okay. Ja, interessant. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema an sich. Was ist denn eigentlich jetzt Bitcoin für diejenigen, die das noch sich da eben noch nicht eingegraben haben? Auch da habe ich ein schönes Zitat aus deinem Buch gefunden. Ich lese es mal vor. Bitcoin zu verstehen bedeutet, sich in verschiedenen Disziplinen auszukennen. Von Ökonomie über Geschichte, Informatik, Mathematik, Physik, Psychologie bis hin zu Politik. Klingt für mich jetzt erstmal nach einem richtig dicken Brocken. Wie würdest du es denn einfach erklären, jemanden, der noch keine Ahnung davon hat, der jetzt auch nicht eine ganze Enzyklopädie gleich gelesen hat, wie würdest du es ihm einfach erklären? Was ist das?
Ich glaube, das Schöne ist, man stoßt nie an den Rand der Komplexität von Bitcoin. Man kann sich wirklich immer weiter reingraben. Aber ich glaube, ein guter Starter ist zu verstehen, dass Bitcoin vermögenswert ist mit drei Kerneigenschaften. Bitcoin ist knapp, Bitcoin ist liquide und Bitcoin ist nicht kontrollierbar. Und damit habe ich im Prinzip einen Vermögenswert, der genau die Definition von Geld trifft, die seit tausenden Jahren von der Menschheit eben so gefasst wird. Die Menschheit sucht seit 5000 Jahren nach einem Gut, das knapp, das liquide und das nicht kontrollierbar ist und hat versucht eben über die Jahrtausende mit verschiedenen Umwegen, Goldstandard etc. dieses Gut zu bauen. Und Bitcoin ist jetzt genau das in meinen Augen.
Mit nicht kontrollierbar nehme ich mal an, meinst du so diese Geschichte, dass Bitcoin eben machtneutral ist oder neutral ist? Wenn ich einen Euro habe, dann wird der von der Europäischen Zentralbank irgendwo herausgegeben und die Geldmenge kontrolliert. Beim Dollar ist es dann halt die Fed. Ja? Und das ist bei Bitcoin eben anders. Da gibt es die 21 Millionen und die sind gesetzt als maximaler Wert. Kommen wir mal zum ganz Praktischen. Wenn du sagst, Bitcoin ist Geld, hast du schon mal was mit Bitcoin bezahlt? Und was war das? Erinnerst du dich noch?
Ach, ich bezahle ständig mit Bitcoin, aber ich bin auch einfach ein schlechtes Beispiel, weil ich regelmäßig eben auf Konferenzen und Meetups zu finden bin. Und wenn man umgeben von Bitcoinern ist, baut man sich natürlich auch die Infrastruktur und hat dann eben die Möglichkeit, auch eine Limonade mit Bitcoin zu bezahlen. Ich glaube, das Größte, was ich mit Bitcoin bezahlt habe, sind eben Tickets für Konferenzen für vielleicht ein paar hundert Euro. Deswegen, ich zahle regelmäßig mit Bitcoin und es funktioniert super. Vor allem übers Lightning-Netzwerk, wenn man Bitcoin nativ nutzt, also über den First Layer, also das Bitcoin-Netzwerk per se nutzt, dann wird das irgendwann an seine Grenzen stoßen, weil man eben nur so und so viele Transaktionen pro 10 Minuten abwickeln kann. Das ist eine technologische Basis von Bitcoin. Man hat eben Lösungen, die darauf aufsetzen und so eine Art Portemonnaie-Effekt erzeugen. Und die nutze ich und damit kann ich innerhalb von Sekunden theoretisch eine Zahlung nach Afrika schicken und die wird auch gesettelt. Die ist nicht theoretisch, die wird sofort gesettelt. Deswegen, ich nutze Bitcoin als Geld und man kann es heute auch schon super als Geld nutzen.
Ja, spannend auf jeden Fall. Und vor allem sind die Gebühren ja dort auch sehr, sehr gering. Da kannst du ja für Centgebühren, kannst du da eben Dinge verschicken, quasi in Sekundenschnelle. Ne? Okay, jetzt kommen wir mal zu deinem Buch. Dein Buch heißt Bitcoin Durchblick und ist im Springer Verlag erschienen. Das hast du zusammen mit Alex von Frankenberg geschrieben, auch ein bekannter Bitcoiner, wenn man sich da so ein bisschen in das Thema eingräbt. Und ich würde mal als erste Frage wissen wollen, was unterscheidet denn dein Buch von so anderen Büchern, die man immer wieder genannt bekommt, wie zum Beispiel dem Bitcoin-Standard?
Ja, ich würde sagen, es gibt zwei große Unterschiede. Zum einen ist mein Buch auch technisch. Das heißt, ich mache keinen Bogen um das Technische. Ich bin selber Wirtschaftsingenieur, also ich habe auch Maschinenbau-Background und kann mich auch mathematisch in diese Themen reindenken. Das heißt, wenn man da Lust und Freude dran hat, auch die technischen Basics zu verstehen, dann kann man das mit meinem Buch lernen, muss es aber nicht. Also man kann diese Kapitel auch gut überspringen. Und auf der anderen Seite, ein Springer Verlag hätte kein Buch genommen, was polemisch Phrasen wie Fuck EZB oder Steuern sind Raub repliziert. Ich habe mich schon bemüht, quellenbasiert nüchtern zu arbeiten und die Sachen auch sauber zu belegen. Und ich bin kein per se Kritiker vom konventionellen Finanzsystem. Ich sehe das konventionelle Finanzsystem als Zwischenrevolutionsstufe zwischen einem Goldstandard und vielleicht dem Bitcoin-Standard in Zukunft und verstehe auch die Daseinsberechtigung von großen Zentralbanken. Deswegen würde ich sagen, die Nüchternheit ist da auch ein großer Faktor, der mich unterscheidet.
Da muss ich persönlich auch sagen, das hat mir gut gefallen, genau diese Brücke zu schlagen, weil nämlich du sonst oft in so Büchern ganz schnell in so Extremen drin bist, wo du dich als Anfänger erstmal fragst, was ist denn hier los irgendwie? Ja, da tauchen dann auch teilweise irgendwelche Verschwörungstheorien auf und so, wo man dann vielleicht erstmal eher abgeschreckt wird. Das fand ich bei dir wirklich gelungen. Kommen wir mal zu Kritik. Du hast in deinem Buch auch ein Kapitel, wo eben mit so gängigen Kritikpunkten zu Bitcoin aufgeräumt wird. Und da hast du verschiedene angesprochen. Welcher ist denn aus deiner Sicht im Moment so derjenige, der vorherrscht? Welchen hört man am öftesten und wie begegnest du dem?
Erstaunlicherweise würde ich sagen, dass der im Moment öfteste genannte tatsächlich der schwächste ist. Und zwar hört man im Moment viel vom Thema Quantencomputer, weil wir uns auch in einem technologisch sehr dynamischen Umfeld befinden. Man redet über KI und dann redet man eben auch über Quantencomputer und denkt, morgen sind wir von Maschinen dominiert. Ich glaube auch, dass die alten Kritikpunkte, sowas wie Bitcoin als Energiesau, Bitcoin ohne intrinsischen Wert, Bitcoin als Nutzen für Kriminelle, diese ganzen Punkte, die sind, glaube ich, mittlerweile auch ausgelutscht. Also ich glaube, man hat da echt viel schon Gegenargumente gehört, die auch überzeugend waren. Und aktuell ist das Quantencomputer-Thema präsent. Das Lustige ist, dass da eigentlich nicht viel dran ist. Quantencomputer sind zum einen nicht an dem Punkt, wo sie wirklich gefährlich für Bitcoin werden, sondern sind wahrscheinlich erst in 30, 40 Jahren an dem Punkt, wenn man wirklich führenden Physikern in dem Gebiet zuhört, aufmerksam. Und das, was die Gefahr konkret für Bitcoin ist, dass ein bestimmter Algorithmus, den Bitcoin zum Schutz nutzt, wahrscheinlich zurückgerechnet werden kann. Aber das ist nicht direkt eine Gefahr für deine oder meinen Bitcoin-Bestände, sondern relevant wird es wirklich nur für die ganz alten Bestände. Das heißt, was wirklich realistisch sein kann, wenn das Bitcoin-Netzwerk sich nicht anpasst, das ist auch nochmal so ein Aspekt, Bitcoin ist anpassbar und wird sich vielleicht auch um diesen Kritikpunkt drumherum verändern. Aber wenn wir wirklich das Thema durchdenken, dann wären wahrscheinlich die alten Bitcoins, also ungefähr 5 Millionen Bitcoins von alten Adressen, Satoshi, also ungefähr ein Viertel des Bitcoin-Bestandes kommt vielleicht wieder in Umlauf.
Ja, was ich da auch immer ganz spannend finde, ist der Vergleich, wenn du mal von Bitcoin weggehst und machst dir klar, bevor Bitcoin überhaupt gehackt oder diese Adressen gehackt werden könnten, wären ja schon ganz andere Sachen dran, wie zum Beispiel das eigene Bankkonto. Da hat man eine vierstellige PIN. Ich glaube, die kriegt man schneller gehackt als so einen Bitcoin-Schlüssel. Okay, wir haben gerade schon, ich würde noch einen anderen Punkt rausgreifen, haben wir gerade schon angesprochen vor dem Interview, der intrinsische Wert. Das ist auch so ein Punkt, den man immer wieder hört. Ja, Bitcoin hat ja gar keinen intrinsischen Wert. Ja, da kaufe ich mir lieber eine Aktie oder da kaufe ich mir lieber eine Goldmünze. Wie begegnest du diesem Argument, dass das keinen intrinsischen Wert hat und deshalb doch eigentlich überhaupt nichts ist, was man besitzen sollte?
Ja. Also erstmal, wenn wir über intrinsischen Wert reden, muss man sich über die Definition klar sein. Intrinsischer Wert ist ein Buzzword, das ist nicht klar definiert, deswegen definiere ich es mal, wie ich den intrinsischen Wert verstehe. Der intrinsische Wert ist für mich ein direkter Nutzen, den ich aus dem Gut habe, ohne es zu handeln. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel den intrinsischen Wert von einem Buch anschaue, das hat einen Preis, meinetwegen 20 Euro, der ist aber irrelevant, wenn ich das Buch lesen will. Ich kann das Buch lesen und kann mir daraus einen Mehrwert ziehen. Das heißt, das ist der intrinsische Wert von einem Buch, ich kann es lesen. Der intrinsische Wert von Bitcoin ist tatsächlich in dem Sinne null, weil Bitcoin muss gehandelt werden, damit ich mit Bitcoin diesen Wertzuwachs oder Wertspeichereffekt in irgendeiner Weise in der realen Welt realisieren kann. Das Problem bei diesen Debatten ist, dass viele Sachen, die scheinbar einen intrinsischen Wert haben, wenn man nach dieser Definition strikt vorgeht, diesen auch nicht haben. Beispielsweise, wenn man über den intrinsischen Wert von Gold spricht, wird es ein bisschen komplizierter, weil Gold hat ja theoretisch ganz viel intrinsischen Wert, weil ich es als Schmuck nutzen kann oder Deko-Element, wie auch immer. Ich würde aber mal behaupten, dass dieser Nutzen als Schmuck- oder Deko-Element eher die Konsequenz aus dem Wertversprechen per se ist. Das heißt, ich nutze Gold, um nach außen zu signalisieren, dass ich Werte unproduktiv einsetzen kann und damit habe ich einen gesellschaftlichen Effekt. Der entsteht aber erst dadurch, dass die Menschen überhaupt wissen, dass es Wert hat, was ich am Hals habe. Ich würde behaupten, es gibt andere Materialien, die haben vergleichbaren optischen, die sehen vergleichbar gut aus.
Sind halt nicht so ein Statussymbol, ne? Wie eine Goldkette. Wenn ich zum Beispiel eine Stoffkette mit ein paar Murmeln dran habe, sieht die auch schön aus, aber hat natürlich nicht dieses Statussymbol, wie wenn ich da jetzt eine massive Goldkette habe. Ne? Das ist das, glaube ich, was du meinst.
Eben, und ich glaube, dass die meisten auch gar nicht unterscheiden könnten, ob die Goldkette echt ist oder ob das eine gefälschte Goldkette ist. Das hebelt ja das Argument schon aus. Was ist der intrinsische Wert von Aktien? Naja, ich habe theoretisch bei einigen Aktien einen Cashflow, das heißt, ich habe eine Dividende, ich muss die Aktie nicht handeln und habe irgendwie einen Mehrwert. Was ist dann mit Growth-Aktien, also mit Aktien, von großen Softwareunternehmen, die vielleicht gar keine Dividende ausschütten, sondern diese Dividende thesaurieren, weil sie wachsen wollen. Dadurch, dass ich eine Aktie besitze, kann ich ja nicht ins Unternehmen laufen und die Maschinen nutzen oder wie auch immer mir da direkt einen Effekt rausnehmen. Das heißt, wir kommen zum Resultat, dass ein großer Teil der Vermögenswerte, die weltweit gehandelt haben, eigentlich auch keinen intrinsischen Wert haben. Und wir leben in einer vernetzten globalen Gesellschaft. Warum sollten wir uns darüber überhaupt Gedanken machen, ob irgendwas einen intrinsischen Wert hat?
Ja, also bei einer Aktie kann ich ja zumindest noch die Hauptversammlung besuchen, wenn es in Deutschland ist oder wenn ich irgendwo zu Berkshire hinfahre, in die USA, nach Omaha. Da kennst du vielleicht auch, ist ein Riesen-Event immer. Aber natürlich, da hast du recht, wenn man da genau mal drüber nachdenkt, wie viel intrinsischer Wert steckt dann da wirklich noch drin, ja, dann ist das eben, kommt das dann an seine Grenzen. Ich würde gerne als nächstes mit dir mal auf Bitcoin-Narrative eingehen. Da haben wir gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, so dieses, das ist ja auch ein gewisses Narrativ, Bitcoin wird irgendwann durch Quantencomputer gehackt und dann ist es wertlos oder Bitcoin verbraucht so viel Energie, ist totale Verschwendung. Das sind ja Erzählungen, die man immer so wieder hört. Jetzt haben wir schon ein paar angesprochen, die dagegen sprechen. Welche ist denn aus deiner Sicht im Moment so eine, wo du sagst, die spricht aber total dafür? Und die hat man vielleicht oftmals gar nicht auf dem Schirm. Mhm.
Also wenn man sich so im Bitcoiner-Umfeld umhört, ist es natürlich immer das Schuldennarrativ. Ich weiß nicht, wie bekannt dieses Narrativ ist, wenn man von außen auf Bitcoin blickt, aber wir leben in Systemen, die immer mehr Schulden aufnehmen und damit eben zu einer Geldentwertung schon auf Grundlage eben der Vermehrung des Gutes selbst führen. Und da gibt es auch verschiedene Schulen. Es gibt den klassischen Keynesianismus, der sagt, Schulden sind ja was Gutes, weil damit kann ich Investitionen tätigen und damit wächst meine Wirtschaft. Wenn man es übertreibt, dann kann man eben in der Modern Monetary Theory landen, die linkspolitisch geprägt ist, die eben sagt, Schulden sind immer was Gutes. Meine Haltung ist, dass Schulden was Gutes sein können, wenn sie wirklich produktiv eingesetzt werden, aber oftmals sind sie eben auch inflationstreibend und dieser inflationstreibende Effekt überwiegt, wenn ich sie eben nicht produktiv eingesetzt kriege und das schaffen die meisten Staaten nicht. Und wenn ich eben Inflationseffekte weltweit habe, die immer stärker werden und dem gegenüber ein knappes Gut lege, wie Bitcoin es ist mit seinen maximal 21 Millionen, die es eben geben wird, dann kommt man eben zu dieser Number-Go-Up-Erzählung, die sich Bitcoiner gerne erzählen.
Ja. Und Bitcoin hat natürlich auch eine Inflation. Es kommen ja jeden Tag neue Bitcoins auf den Markt, aber immer weniger. Und ja, man hat eben eine begrenzte Menge und irgendwann ist eben Schluss. Das heißt, die Inflation läuft gegen Null. Ja. Und das darf man halt auch zur Kenntnis nehmen. Ja, kommen wir mal zu einem Thema, was sicherlich alle, die sich mit Bitcoin beschäftigen, als eines der ersten auf dem Schirm haben, nämlich den Preis. So, der ist sehr volatil. Wir haben da in den letzten Jahren viel hoch und runter gesehen. Im Moment eher wieder ein bisschen runter. Und da würde ich gerne auch einmal aus deinem Buch eine Stelle vorlesen, was du da geschrieben hast, weil da gibt es ja verschiedene, ja, Modelle, wie man diesen Preis abbilden kann über die Zeit, was den Preis beschreibt, die Entwicklung. Und da hast du Folgendes geschrieben. Nur weil der Bitcoin-Preis sich in der Vergangenheit auf eine bestimmte Art und Weise verhalten hat, heißt es nicht, dass er es in Zukunft wieder tun wird. Niemand kann die Zukunft vorhersagen und ein Modell ist genau so lange zutreffend, bis es das erste Mal falsch liegt. So, da lese ich so draus, du hältst nicht so viel von diesen Preismodellen. Da gibt es ja unterschiedlich. Ich würde gerne mal so zwei exemplarisch nennen und mal so abfragen, wie du dazu stehst. Also das eine, was im letzten Bullrun vor 4 Jahren groß im Kommen war, war ja dieses Stock-to-Flow-Modell, wo wir mittlerweile, glaube ich, schon bei 1 Million pro Bitcoin stehen müssten. Also das hat sich nicht so bewahrheitet. Aber ein neues Modell ist jetzt im Kommen. Das hört man immer wieder, dieses sogenannte Power-Law-Modell. Das ist ein bisschen konservativer. Beschäftigst du dich mit diesen Dingen? Wie stehst du dazu? Was hältst du davon? Ist da was dran oder kann man sich da auf nichts quasi verlassen?
Also am Ende des Tages sind es eben Narrative, wie du schon schön beschrieben hast. Und man kann diese Narrative kurz erklären. Stock-to-Flow-Modell beschäftigt sich mit der abnehmenden Erweiterung des Bestandes. Also wir haben eben diese 21 Millionen Bitcoin, die es maximal geben wird, und jedes Jahr kommen so und so viele neue dazu. Und im ersten Jahr waren es 10,5 Millionen ungefähr, und jedes Jahr ist es eben halb so viel, und dadurch, dass immer weniger dazukommen prozentual, soll der Preis so und so steigen. Da kann man sich schöne mathematische Modelle drumherum bauen. Hauptkritik an dem Modell ist, dass es die Nachfrageseite komplett ignoriert. Also wir haben eine reine Angebotsanalyse im Prinzip und ignorieren den Nachfrageeffekt. Und beim Power-Law-Modell, was gerade beliebt ist, da geht es um die Entwicklung von Netzwerkeffekten, und man baut da sogenannte Potenzgesetze, die in der Analyse von Softwareunternehmen, wie zum Beispiel Facebook, auch eine mathematische Begründung haben. Aber auch da gibt es Kritik dran, und im Moment hält halt dieses Power-Law-Modell, weil man sich vor ein paar Jahren hingesetzt hat und es genauso gebastelt hat, dass es bisher immer gehalten hat. Ob es in Zukunft weiterhalten wird, keine Ahnung. Ich würde sagen, die Idee hinterm Power-Law ist näher am Markt, und deswegen ist sie echter als das Stock-to-Flow. Aber der echte Markt ist so multidimensional, dass kein einfaches mathematisches Modell das wirklich abbilden kann.
Und man muss ja auch dazu sagen, dieses Power-Law-Modell, für diejenigen, die davon noch gar nichts gehört haben, das bildet auch nur gewisse Preisspannen ab. Also das sagt jetzt nicht, am 23.02.2027 stehen wir genau bei diesem Preis. Und wenn wir da nicht stehen, dann ist das Modell sozusagen nicht mehr gültig, sondern das gibt einen sehr, sehr weiten Preisbereich an, den man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat. Und da liegen wir nach wie vor drin. Und
Gerade so,
genau. Ich glaube, bei 60.000 liegt im Moment die Untergrenze.
Ja, ungefähr.
Und wir werden einfach mal sehen, wie sich's entwickelt. Und da kommen wir wieder zu dir persönlich. Hast du denn für dich persönlich da irgendeine Art von Vorstellung, wo es in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren hingehen könnte? Oder sagst du einfach, ich lass mich da überraschen?
Also langfristig ist für mich Bitcoin eine super disruptive Technologie, die einfach ein Kernproblem löst. Wie ich am Anfang des Interviews schon gesagt habe, im Prinzip suchen wir seit Jahren nach diesem perfekten Geldgut, und Bitcoin ist für mich das perfekte Geldgut, ohne da Abstriche machen zu müssen. Bitcoin erfüllt diese Eigenschaften in Perfektion, nach denen wir suchen. Das heißt, irgendwann gehe ich davon aus, dass Bitcoin auch das Geld der Welt sein wird, weil es eben dafür da ist. Und wenn wir da aktuell mal schauen, wo wir preistechnisch in heutigen US-Dollar-Werten wären, ja, dann kommt man auf wahrscheinlich, glaube ich, einen zweistelligen Millionenbetrag, wie auch immer das wären von hier, wenn wir jetzt angenommen diese 100.000 haben, die wir hatten, und dann einen zweistelligen Millionenbetrag, dann ist das schon 100x oder mehr. Mhm. Irgendwann, denke ich, werden wir da sein. Die Frage ist, wie lange die Welt sozusagen braucht, um dahin zu kommen, und das kann schnell gehen, weil wir plötzlich Goldwash-Effekte haben und die da oben es mit den Schulden übertreiben. Ja. Oder es dauert halt ewig lange, weil entweder das Narrativ sich ändert, wenn beispielsweise Coinbase als größter Verwahrer von Bitcoins jetzt gehackt wird und diese Bitcoins eben in Umlauf kommen, dann wäre das ein Grund für einen massiv fallenden Preis erstmal, oder das Narrativ der USA sich ändert. Also es gibt genügend Ideen für sogenannte Black Swan Events, wo wir am Ende stehen, das denke ich schon, dass wir da noch sehr weit kommen.
Ja, spannend. Gehen wir nochmal so Richtung Abschluss, mal vom Bitcoin nochmal etwas weg, und zwar haben wir jetzt viel über Bitcoin gesprochen. Jetzt hast du gesagt, du kommst aus diesem traditionellen Aktien-ETF-Bereich vor Jahren mal. Ist das für dich mittlerweile gar kein Thema mehr? Also bist du jetzt nur noch auf Bitcoin fokussiert in deinem Portfolio, oder sagst du, nee, das ist für mich nach wie vor eine gewisse Beimischung, wenngleich auch vielleicht eine große? Oder wie hast du dich da mittlerweile aufgestellt?
Also ich bin ein sehr risikoaffiner Mensch, dem kurzfristige Schwankungen eigentlich egal sind. Also deswegen habe ich schon für mich die Entscheidung getroffen, dass ich mittlerweile eigentlich alles an Vermögen im Bitcoin halte, weil ich von dieser langfristigen Dimension überzeugt bin und kurzfristige Risikenschwankungen mir nicht wehtun. Das ist aber das Letzte, was ich irgendwem empfehlen würde. Ich habe ein Buch über Bitcoin geschrieben, ich beschäftige mich seit Jahren intensivst und kann gegen jedes Argument auf eine Art und Weise argumentieren, die mich eben überzeugt und auch dabei hält. Wenn man jetzt neu bei Bitcoin ist, dann sollte man sich erstmal vielleicht mit kleinen einstelligen Prozentbereichen am Portfolio an das Thema ranwagen, mal reinfühlen und sich dann nach und nach immer mehr mit dem Thema beschäftigen. Aber ich würde immer noch den meisten, die auf mich zukommen und eine klassische Finanzberatung wollen, empfehlen, einen großen Teil in einen breit gestreuten Aktienindex zu stecken, weil das eine empirisch saubere, mittlerweile anerkannte Methode, Geld auch in Wert zu behalten. Und da wedel ich mit meiner Bitcoin-Fahne nicht allzu aggressiv rum.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, du hast ja am Anfang geschildert, das ist bei dir auch ein Prozess gewesen. Du hast nicht am ersten Tag, wo du davon gehört hast, gesagt, okay, alles verkaufen, alles rein in Bitcoin, sondern das ist ja ein Prozess, der sich über Jahre hinzieht. Und ich kenne es von mir auch, die Bitcoin-Position wächst mit der Conviction, also mit der Überzeugung, ja, also mit der Zeit. Okay, kommen wir mal noch zu einer letzten Frage. Und zwar erzähle ich dir erstmal von einer Geschichte, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und zwar gab es vor etwa anderthalb Jahren mal eine Konferenz, Bitcoin-Konferenz in Miami. Und da saß Michael Saylor, ganz berühmter Bitcoiner, hat ja auch eine große Firma, die da investiert, saß dort auf der Bühne und neben ihm saß Scottie Pippen. Scottie Pippen, wer den nicht kennt, sechsmaliger NBA-Champion, Basketballer, damals mit Michael Jordan gespielt. Und dann kam so das Gespräch drauf, dass Scottie Pippen behauptet hat, ja, er hätte mal 1993, hätte er mal Satoshi kennengelernt. Und das wäre eine hervorragende Erfahrung gewesen, ganz toller Kerl. Michael Saylor guckte nur wie ein Auto. Man muss dazu wissen, dass Bitcoin erst 2008, 2009 gestartet ist. Und er hat behauptet, er hat ihn schon ja, 15 Jahre vorher mal getroffen. So, jetzt geht es mir aber gar nicht um diese Begebenheit an sich, aber ich stelle mir jetzt so vor, wenn man wirklich Satoshi mal treffen würde oder man hätte die Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen, du hast dich viel mit Bitcoin schon beschäftigt. Gibt es was du den gerne mal fragen würdest,
wenn ja. du ihn triffst? Also erstmal würde ich gerne mal was zu der Geschichte sagen. Ich glaube, es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man sich mit Vermögenswerten sehr tief und nüchtern beschäftigen sollte, bevor man eben eine Investition durchführt, weil im Finanzmarkt sehr viel Fake News auch zirkulieren und es da wichtig ist, eben ausgewogenes Bild auch über die Sachen zu haben. Und was ich Satoshi für eine Frage stellen würde, ich glaube, ich würde ihn fragen, welches Konzept er von Bitcoin hatte und wie sehr es mit dem, wo Bitcoin sich hin entwickelt hat, übereingeht. Also welche Entwicklungen in den letzten 15 Jahren ihn überrascht haben und welche eben mit seinen Vorstellungen einhergingen, beziehungsweise was vielleicht nicht eingetreten ist, was er sich aber gedacht hätte, um auch zu verstehen, wie visionär dieser Typ, diese Frau, diese Gruppe war und was eben alles schon an Entwicklungen im Vorhinein gedacht war.
Ja. Weißt du, was ich den gerne mal fragen würde?
Erzähl.
Ich würde ihn gerne mal fragen, ob er mit mir ein Bier trinken geht, weil ich hätte 1000 Fragen. Und eine meiner größten Fragen ist, wieso hat der Typ so ein revolutionäres Ding erschaffen, hat sich danach nicht nur zurückgezogen aus der Entwicklung und aus der Gestaltung dieses ganzen Netzwerks, sondern er hat die Coins, die er damals ja auch gemeint hat, geschürft hat, das ist heute ein riesiges Vermögen, hat er nie wieder angefasst. Mhm. Und spätestens in den letzten paar Jahren, es ist so groß geworden, ich frage mich, was ist das für ein Mensch, der da einfach nicht einmal mehr drüber nachgedacht hat, da vielleicht doch mal die ein oder andere Adresse mal anzuzapfen und sich was rauszuziehen. Das würde ich gerne mal wissen, weil ich finde das einfach unglaublich groß, da so ja. sich zurückzuziehen. Einfach gar nicht mehr sein Baby da zu verfolgen irgendwie, ne?
Also ich habe da eine Theorie zu. Ich glaube zum einen, dass wenn Satoshi Nakamoto noch lebt, er kein armer Mensch ist, weil das man eben trotzdem, wenn es nicht die 5 Millionen sind, sind es eben vielleicht die 3-4 Bitcoin, die dann doch irgendwo noch rumliegen, die er sich über die Jahre zu seiner aktuellen Adresse hin transferiert hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Schlüssel zu diesen ursprünglichen Adressen gar nicht mehr in seiner Macht liegen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person oder Personengruppe eben so einen großen Glauben an die Vision hatte, dass sie sich selber als Risiko relativ schnell rausgenommen hat. Das ist meine Theorie.
Glaubst du denn, dass es tatsächlich eine Gruppe war oder glaubst du, dass es eine Einzelperson war? Weil ich persönlich glaube nicht, dass es eine Gruppe war, weil du, wenn du mehrere Leute hast, ist ein Geheimnis umso schwerer zu bewahren. Wer ist das jetzt eigentlich? Ja, irgendeiner fängt dann doch an, in der Zeitung was zu stecken oder so. Ja. Ich glaube, es war eine Einzelperson, aber es muss halt jemand gewesen sein, der ein unglaubliches Wissen hatte. Ja, also glaubst du, dass es doch eine Gruppe trotzdem sein könnte oder glaubst du?
Ich glaube auch, dass es eher eine Einzelperson war. Es gibt ja auch Theorien, manche sagen, es ist Adam Back, die anderen sagen, hey Finney, jetzt aktuell ist ja diese absurde Geschichte, dass es Epstein wäre. Ah, ja. Dann war es mal Elon Musk, Bill Gates, also wer alles schon Satoshi war, ist echt spannend. Aber es wird vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass es Adam Back war, es würde passen. Es ist am Ende aber auch egal und ich mache mir tatsächlich gar nicht so viele Gedanken darüber, weil es total unwesentlich ist. Und selbst wenn jemand auftaucht und jetzt sogar beweisen kann, dass er Satoshi ist, so viel Macht über das Netzwerk, wie er damals hätte, hat er heute gar nicht mehr, weil die Narrative sich von der Person selber sehr weit entfernt haben.
Ja. Das ist halt auch was viele nicht wissen. Selbst wenn Satoshi heute zurückkäme, er hatte keinerlei großartigen Einfluss mehr auf das Netzwerk. Die Regeln sind gesetzt. Die Blockchain kann er alleine so auch nicht mehr verändern. Und selbst wenn er seine ganzen Coins nehmen würde, klar, er hätte ein großes Vermögen, aber was willst du damit machen, außer es einmal auszugeben? Du hast damit auch nicht mehr Stimmrechte irgendwie. Wenn du viele Aktien hast, hast du eben auch viele Stimmrechte. Das ist bei Bitcoin anders. Also ist das, wie du sagst, eigentlich völlig egal, wer das ist. Für mich gehört ja auch dieser unbekannte Schöpfer, gehört für mich mittlerweile auch zu dieser ganzen Bitcoin-Geschichte dazu. Ich glaube, wenn der irgendwann wieder auftauchte, dann müssten wir das nochmal ganz neu bewerten irgendwie, weil je nachdem, wer das dann ist, da bilden sich dann Meinungen dazu, ob das... Ja. Okay. Ja, Philipp, vielen Dank für die Zeit. War ein spannendes Gespräch. Und wer jetzt von euch Lust hat, mal reinzulesen in das Buch Bitcoin-Durchblick, Springer Verlag, Philipp Balonis, Alex von Frankenberg, da findet ihr die Details dazu.
Ja, danke schön. Hat Spaß gemacht.